So, habt ihr euch hoffentlich alle noch ein bisschen besser kennengelernt. Wunderbar. Einen wunderschönen Sonntag auch von mir nochmal. Schön, dass wir heute wieder zusammen Gottesdienst hier feiern können. Ich freue mich. Ich grüße auch alle Leute im Livestream oder die die Predigt später noch nachschauen wollen. Schön, dass ihr auch mit uns zusammen Gottesdienst feiern wollt. Seit 2 Wochen befinden wir uns in einer Predigtreihe, wo es ums Herz geht. Ja, die letzten 2 Wochen haben wir uns schon mit diesem doch so beliebten Organ beschäftigt. Man könnte meinen, ja, wir könnten sogar den lieben langen Tag über das Herz reden. Es ist irgendwie so ein richtiges Herzensthema. Ja? Also man spricht darüber herzlich gerne, wirklich herzallerliebst dieses Thema. Ich kann das lange weitermachen, aber ich habe euch noch was Besseres mitgebracht. Ja, einen kleinen Wortwitz und eine Quizfrage auch zum Thema Herzen. Das ist für alle Hobbymediziner und Bibelkundler unter euch. Ja, die Frage lautet, was haben das Herz und der Tempel in Jerusalem gemeinsam? So, was könnte die Antwort sein? Keine Hobbymediziner bei euch? Vorhof, ganz genau, richtig, das ist die Lösung. Sowohl das Herz als auch der Tempel in Jerusalem haben Vorhöfe, ganz wunderbar. Ja, vielleicht ist dir das Herz in den letzten Wochen ein bisschen bewusster geworden, entweder durch die Predigtreihe oder aber auch, wenn du im Alltag unterwegs bist, warst im Supermarkt einkaufen, hast festgestellt, Mensch, seit neuestem ist in der Schokoladenabteilung irgendwie alles herzförmig. Woran könnte das denn liegen? Kleiner Tipp, am Dienstag, in 2 Tagen ist Valentinstag. Wer das nicht auf dem Schirm hatte, hier die kostenlose Erinnerung, falls man noch irgendwelche Besorgungen oder sowas machen möchte, gute Chance, noch was zu machen. Übrigens, Blumen sind ab Mittwoch dann billiger. Ob sie noch die gleiche Wirkung haben, ist die andere Frage, aber das könnt ihr einfach ausprobieren. So, jetzt aber genug Spaß mit Valentinstag und Co., zurück zur Predigtreihe. Wir haben ja unter dem Herz immer einen Untertitel mit drunter. Wir hatten in der ersten Woche gehabt, dein Herz gekannt, dann dein Herz befreit und heute geht es um dein Herz gelebt, den 3. Teil der Reihe, dein Herz gelebt. Denn ihr werdet mir wahrscheinlich alle zustimmen, es bringt nichts, wenn das Herz nicht schlägt. Das Herz muss lebendig sein, damit es irgendeinen Effekt hat. Das Herz muss schlagen, damit es Blut pumpen kann. Ein Herz, was kein Blut mehr pumpt, erfüllt seinen Zweck nicht mehr so richtig. Das Herz muss aktiv sein, da muss was Lebendiges drin sein, damit es wirklich auch passiert. Und deswegen sind wir heute in diesem 3. Teil der Reihe, gucken uns an, was ist denn los, wenn unser Herz lebendig ist, wenn wir unser Herz für das einsetzen, wofür Gott uns gegeben hat, wenn wir unser Herz für Liebe einsetzen. Ich habe dir einen Bibeltext mitgebracht, den wir uns zusammen anschauen wollen. Manche würden sagen, der Text ist ein Klassiker und sie haben damit auch absolut recht. Wer ihn selber aufschlagen möchte, ihr findet ihn im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 30 bis 31, das Doppelgebot der Liebe. Er ist aber auch oben an der Leinwand zu lesen und ich lese ihn euch vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit aller deiner Kraft. An 2. Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ist ein recht bekannter Text, ja, liebe den Herrn und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man weiß, wo der herkommt, Jesus wurde mal gefragt von Leuten, von den Pharisäern, ja, was ist denn das wichtigste Gebot von allen? Und da hat er diese Antwort gegeben, weil dieses Doppelgebot fasst alle 10 Gebote so ein bisschen zusammen. Ja? Die Kurzform von allem, deswegen, wenn man das tut, ist das laut Jesus das Richtige, die Gebote, die am wichtigsten sind. Und wir wollen mit dem ersten Teil anfangen, der ersten Hälfte von diesen 2 Versen. Was heißt es denn eigentlich, wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben? Weiß nicht, die meisten oder einige von euch werden sicherlich schon mal so richtig verliebt gewesen sein, aber ich habe die These mitgebracht, dass verliebt sein nicht das gleiche ist wie Liebe, dass es da einen Unterschied gibt. Ich würde es so zusammenfassen, verliebt sein ist ein Gefühl und Liebe, das ist eine Entscheidung, eine Sache, wofür man sich richtig entscheiden muss, weil verliebt fühlen kann man sich einfach. Wenn es irgendwo mal gut läuft in der Beziehung, dann freut man sich am Anfang, alles toll, viele Liebesgefühle, man fühlt sich groß, ganz wunderbar. Man macht die verrücktesten Sachen, fährt kilometerweit mit Fahrrad oder Auto durch die Gegend, macht irgendwelche Nächte durch und stellt alles andere an 2. Stelle, weil diese eine Person, in die man verliebt ist, das ist das Allerwichtigste. Kurze peinliche Geschichte meinerseits dazu. Ich war mal 6 Wochen lang Vegetarier, weil ich ein Mädel damit beeindrucken wollte. Die Geschichte wird noch peinlicher, wenn ihr wisst, dass meine Mama die meisten Predigten schaut und ich jetzt morgen an unserem wöchentlichen Telefonat beantworten darf, um wen es wohl geht. Machen Menschen so, wenn es um Verliebtsein geht, da kommen die verrücktesten Dinge zustande. Deswegen hier auch nochmal Grüße an meine Mama, auch dich habe ich sehr lieb. Genau, ja, es kommt aber schon recht nah ran. Dieses Verrücktsein beim Verliebtsein finden wir ein bisschen im Vers wieder. Also wenn der Vers sagt, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft, das machen doch Leute, die manchmal verliebt sind. Man könnte noch am ehesten sagen, okay, den Verstand klammern manche Leute aus. Ja? Die Ideen, die manche verliebte Leute haben, haben mit Verstand nicht mehr viel zu tun. Aber doch, irgendwie ist da ziemlich viel drin. Und trotzdem sage ich mal, eine echte Liebe geht über diese Verliebtseinphase hinaus. Auch in einer langen bestehenden Liebe gibt es nochmal solche Verliebtseinphasen, aber das, was wirklich eine richtige, beständige Liebe ausmacht, das ist das, dass man über diese rosa-rote Brille-Phase hinausgeht, sage ich mal, über diese Phase hinausgeht, wo man einfach alles gut findet. Es gibt deswegen auch im Eheversprechen, was sich viele Paare zusprechen, sagen sie, hey, ich liebe dich in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch in den schlechten Zeiten habe ich die Entscheidung getroffen, ja, ich liebe dich. Ja, ich bin da mit dir unterwegs, wir gehen durch diese Zeiten gemeinsam durch. Man hat sich dazu entschieden, zu dieser Liebe entschieden, dass man mit diesem Partner unterwegs sein möchte. Und Jesus sagt hier was Ähnliches aus. Er fragt hier auch die Leute, hey, wollt ihr nicht auch entschieden sein, dass ihr Gott liebt? Wollt ihr nicht auch mit allen euren Aspekten eures Lebens, mit allem, was ihr macht, Gott lieben? Wollt ihr nicht mit allem, was ihr habt, da unterwegs sein und ihn lieben? Und zwar auch dann, wenn ihr ihn mal nicht spürt, wenn ihr schon länger den Eindruck hattet, dass er nicht mehr da ist. Auch dann noch wissen, hey, ich habe mich dafür entschieden und ich will ihn lieben. Und es gibt dazu einen richtig starken Satz, der ein bisschen über die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott spricht. Ich habe ihn euch mitgebracht. Zwischen Gott und uns Menschen sind wir das Risiko für die Beziehung. Zwischen Gott und Menschen sind wir das Risiko für die Beziehung. Er wird uns nicht die Beziehung kündigen. Gott kommt nicht irgendwann her und sagt so, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Es sind vielmehr wir, die irgendwann anfangen, die Beziehung schleifen zu lassen. Die nicht mehr mit ihm reden, die ihn nicht mehr im Alltag suchen, nicht mehr seine Gegenwart suchen. Aber Gott stößt dich nicht weg. Bestes Beispiel dafür findet ihr im Lukas-Evangelium Kapitel 15, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist ein Junge, der weggeht von zu Hause, der sein Erbe mitnimmt, alles stehen lässt, aber er kommt zurück und Überraschung, er wird mit offenen Armen empfangen. Das ist, wie Gott zu unserer Beziehung steht. Auch wenn wir mal weglaufen, auch wenn wir mal eine Zeit haben, wo wir nichts mit ihm zu tun haben wollen, nimmt er uns wieder an. Mit offenen Armen, der Sohn kriegt den Ring, der kriegt Mantel, der kriegt ein großes Festmahl. So wichtig ist Gott, dass wir wieder zu ihm zurückkommen. Deswegen, wir sind da nicht das Risiko. Wir sind das Risiko. Gott ist nicht das Risiko. Gott empfängt uns da immer wieder und sagt, hey, dich will ich lieben. Und deswegen stellt er uns dafür nur eine Frage. Ich habe dir so viel gegeben. Ich habe dir so viel Liebe gegeben, habe sogar meinen Sohn für dich gegeben. Und die Frage, liebst du mich auch? Willst du diese Liebe erwidern? Das ist der erste Teil vom Doppelgebot der Liebe. Und wenn wir in die zweite Hälfte der Verse reinschauen, wo es um Mitmenschen geht, also liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dachte ich mir, schauen wir vielleicht mal rein, wie das die allerersten Christen so gemacht haben. Es gibt das Buch in der Bibel, das heißt Apostelgeschichte, und da wurden die ersten Geschichten der Gemeinde aufgeschrieben. Nachdem Jesus mit den Jüngern fertig war und in den Himmel aufgegangen ist, was haben da die ersten Jünger, die ersten Gemeinden so gemacht? Das wurde aufgeschrieben und ich dachte mir, es schadet nicht, da anzufangen, sich mal Gedanken zu machen, egal wie lange man in der Gemeinde dabei ist, wie hat eigentlich Gemeinde mal ganz am Anfang angefangen? Also wir lesen mal in die Apostelgeschichte rein. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie loben Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Wenn du oben mitgelesen hast, hast du gesehen, ich habe da auch direkt ein paar Wörter markiert, was die ersten Christen ausgemacht haben. Im Wesentlichen habe ich mal die Wörter markiert, Gemeinschaft, miteinander, Familie, zusammen und sowas. Die ersten Christen sind durch zwei Dinge aufgefallen in Jerusalem. Zum einen durch ihren Glauben an Jesus, dass sie ganz klar gesagt haben, hey, wir haben den Messias kennengelernt, der war da. Wir waren mit ihm unterwegs und wir glauben an ihn. Und das andere, wo sie aufgefallen sind, richtig echte Gemeinschaft. Christen waren dafür bekannt, dass sie nicht nur oberflächlich zusammen unterwegs sind, nicht nur nach dem Motto, ja, wir gehen halt in die gleiche Kirche und wir glauben irgendwie auch an den gleichen Gott, sondern das war noch ein viel tieferes Level. Ja, die haben ihre Finanzen, ihre Zeit, ihr Essen, alles zusammen haben sie geteilt. Sorgen und Nöte, wenn es mal schlecht lief, haben sie alles zusammen geteilt. Und wir lesen trotzdem davon, dass diese Gemeinschaft im Volk unglaublich geachtet war, unglaublich hoch geschätzt war. Also die Leute außenrum, die Leute in Jerusalem, das Volk hat gesehen, hey, bei denen ist irgendwas anders. Die machen irgendwas richtig. Und ich glaube, da steckt ganz viel mit drin, dass sie diese enge Gemeinschaft gelebt haben und dass sie sich an das erinnert haben, was Jesus gesagt hat, nämlich dieses Doppelgebot der Liebe, und haben den Nächsten einander geliebt. Die haben nicht irgendwo gesagt, hey, das ist meine Sache, da geht es um mich, da darf ich bestimmen, da bist du mir egal, das ist alles mein Gebiet hier, sondern nein, die haben ganz klar gesagt, wir sind zusammen unterwegs. Wir sind hier eine Familie, ein Leib, der mit Jesus zusammen unterwegs ist. Und ich will heute Morgen mit dir zwei Anzeichen anschauen, an denen man solche echte Gemeinschaft erkennen kann oder was so eine echte Gemeinschaft ausmacht, wie so eine echte Gemeinschaft sein könnte, wie man wirklich seinen Nächsten so liebt wie sich selbst, wie uns selbst. Ich glaube nämlich auch, dass das schon eine Sache ist, für die Gott uns gemacht hat. Dass Gott ganz klar sagt, hey, ich habe dich gemacht, damit du hier in dieser Gemeinschaft lebst, damit du untereinander und den anderen Christen eine echte Gemeinschaft hast. Nicht nur mit deinen Lieblingsmenschen, nicht nur die, die du eh schon magst, nicht nur die, die den gleichen Fußballverein wie du mögen oder ähnliche Meinungen und Einstellungen haben wie du, sondern wirklich mit allen anderen, die dazugehören. Wenn du mal nachdenkst, du hast an verschiedensten Punkten in deinem Leben Gemeinschaft mit Leuten, weil es geht ja auch nicht nur um die Christen. Wenn du deinen Nächsten lieben soll, schließt es auch alle anderen mit ein. Deine Familie, deine Arbeit, deine Nachbarschaft, alles gehört mit zu den Bereichen dazu, wo du Gemeinschaft hast. Und alles gehört in die Bereiche dazu, wo Gott dich mit deinem Herz hineingestellt hat. Ich habe dir was mitgebracht, um zu verdeutlichen, wie wir Menschen manchmal denken. Und zwar ist es ein Bild, was der Thomas gleich mal zeigen kann. Was seht ihr da? Ihr könnt einfach mal reinrufen. Was sieht man da? Ah, ein Quadrat, ein Viereck. Das ist leider komplett falsch. Da ist kein Quadrat, da ist kein Viereck. Da sind vier so kleine gelbe Dinge, die sehen, mit ein bisschen Nachdenken kann man dann Viereck sehen, aber eigentlich ist keins da. Und auch auf dem nächsten Bild könnte man meinen, jawohl, hier ist ein Stern zu sehen, aber nee. Wieder nicht. Da ist kein Stern. Es sind wieder nur diese kleinen Kreise. Es ist so, unser Gehirn ist ganz witzig drauf, es ist ja schon ziemlich clever und es schafft da einfach Sachen dazu zu ergänzen. Ja, gar kein Problem, das schafft zu sehen, jawohl, da ist bestimmt ein Stern gemeint, deswegen sehe ich den da auch. Aber wir ergänzen einfach immer was mit dazu. Problem ist nur, in diesem Beispiel hier ist es kein Quadrat und kein Stern. Und das andere Problem, das viel größere, wir machen das nicht nur, wenn wir Dinge sehen, wenn wir Dinge wahrnehmen, sondern überall. Dein Gehirn versucht immer, irgendwo Sachen einzukategorisieren, in Schubladen zu stecken, einzuordnen und zu verstehen, okay, wie kann ich was wie zusammenordnen, damit es irgendwo Sinn macht. Hat im Alltag auch manchmal echt einen guten Zweck. Also wenn bei dir zu Hause die Haustür klingelt, stellst du nicht die Frage, so, welcher von den 8 Milliarden Menschen auf der Welt könnte das jetzt sein? Sondern du wirst dir denken, okay, es ist unter der Woche, nachmittags, kurz nach 13 Uhr, wahrscheinlich kommt mein Kind gerade von der Schule zu Hause und das klingelt, alles klar, lass ich rein. Wäre ziemlich kompliziert, wenn man immer alle Möglichkeiten bedenken würde und es gar nicht einordnen würde. Manchmal praktisch, aber manchmal auch ultra unpraktisch, wenn wir vergessen, dass wir diesen Schubladen denken, wenn wir vergessen, dass wir Leute einfach reinstecken. Weil das Problem ist, du und ich, wir beide sind doch ganz schön verschieden. Auch ihr untereinander seid verschieden und keiner ist so richtig gleich. Und das zu verstehen, dass wir nicht gleich sind, ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir sagen, wir wollen Herz haben, was seinen Nächsten liebt. Es gibt da diesen wunderbaren Vergleich, dass man sagen kann, eine Gemeinde ist wie ein Bahnsteig, Bahnsteig im Bahnhof und so. Da triffst du die verschiedensten Leute, die sehen unterschiedlich aus. Manche Leute reisen im Businessanzug, andere in der Jogginghose. Aber sie sind an diesem Bahnhof, an diesem Bahnsteig, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Sie wollen in diesen einen Zug einsteigen und dahin fahren, wo dieser Zug hinfährt. Das macht sie gemeinsam. Egal wie sie aussehen, egal wie sie sich auf dem Bahnsteig aufführen, das Ziel ist das gleiche. Sie wollen mit diesem Zug fahren. Und in der Gemeinde ist das Ziel auch das gleiche. In der Gemeinde ist das Ziel, sie wollen mit Jesus unterwegs sein. Und wenn wir begreifen, dass dieses wichtige Ziel vor einem anderen steht, dann können wir auch lernen, unseren Nächsten so zu lieben. Ich habe dir noch einen Vers mitgebracht, Römer 15,7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Das ist auch so ein Ding. Wenn ich am Bahnsteig mit diesen Leuten stehe, die so unterschiedlich sind, wenn ich hier in der Gemeinde mit unterschiedlichen Leuten stehe, muss ich mir die Frage stellen, okay, den nehme ich doch eigentlich einfach so an, wie Christus ihn angenommen hat. Den will ich doch so sehen, wie Jesus ihn sieht. Jemanden durch die Augen von Jesus durchsehen am besten. Wie schaffen wir das? Dafür musst du erstmal selber wissen, wie Gott dich sieht. Wenn du weißt, hey, Gott sieht mir was Gutes. Gott weiß, er hat mich wunderbar gemacht, er hat mir was vor. Er hat mich auf diese Welt gestellt und möchte, dass ich mit ihm unterwegs bin. Und dann weißt du aber auch, das Gleiche gilt für die anderen Leute, das Gleiche gilt auch für dich. Und wenn ich dann den anderen anschaue, weiß ich, hey, auch für diesen Menschen gilt, Gott ist mit ihm unterwegs. Gott liebt auch ihn, Gott sieht auch ihn. Und dann kann ich eigentlich gar nicht anders, als mir zuzugestehen, okay, dann muss ich auch das Gute in ihm sehen. Dann muss ich auch versuchen, ihn zu lieben. Und muss sagen, jawohl, ich sehe, du willst mit Gott unterwegs sein, lass uns zusammen mit Gott unterwegs sein. Vielleicht hilft es auch manchmal, einen Menschen einfach zu fragen, wenn wir ihn nicht verstehen, hey, hilf mir doch mal zu verstehen, warum fällst du dich denn so? Warum bist du bei mir im Kopf in dieser Schublade gelandet? Erklär mir mal, warum fällst du dich so? Vielleicht kann ich dann besser sehen, was Jesus in dir sieht. Wie liebe ich meinen Nächsten? Ich liebe meinen Nächsten, indem ich versuche, den anderen zu verstehen und ihn so anzunehmen, wie Jesus mich angenommen hat. Das war der erste Punkt. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, super, wenn wir uns alle gegenseitig annehmen und lieb haben, ganz wunderbar. Ja, dann kommt jeder her mit seiner Meinung und alle Meinungen sind gut und jeder lässt alle Meinungen stehen und wir sind so eine schöne Annahme- und Kuschelkultur und es gibt keine richtige Wahrheit mehr und keiner sagt, was wirklich Sache ist. Kann auch nicht irgendwie die Lösung sein. Und da gebe ich dir auch recht. Deswegen ist mein zweiter Punkt, neben dem, dass wir einander annehmen, wie Christus uns annimmt, dass wir Liebe brauchen. Und zwar Liebe statt Empathie. Was heißt das jetzt? Warum sage ich Liebe statt Empathie? Ich glaube, wir leben manchmal in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo die beiden Begriffe verwechselt werden oder sogar gleichmäßig verwendet werden. Aber es ist nicht das Gleiche. Wir denken, Liebe ist, wenn ich jemand anderen annehme und versuche nachzuvollziehen, was er so denkt. Und wenn es dann für dich stimmt, ist es für mich auch okay. Ja? Dann darfst du das auch meinen und alles ist gut so. Das ist Empathie. Wenn eine Mutter das machen würde bei ihrem Kind, ja? Die sagt zum Beispiel, Mensch, du, ich freue mich voll für dich, dass du jetzt den T-Shirt-Look für dich entdeckt hast. Ich finde auch, du siehst echt super mit einem T-Shirt aus, steht dir ganz wunderbar und viel Spaß beim Schlittenfahren draußen. Würde man sagen, kann auch keine Lösung sein. Richtige Liebe ist, wenn die Mutter sagt, Mensch, dein T-Shirt sieht klasse aus und freue mich, dass es dir gefällt, aber ganz ehrlich, du gehst gerade Schlittenfahren, da brauchst du was Ordentliches, was du anhast, sonst erkältest du dich und das ist nicht gut für dich. Das ist richtige Liebe, weil Liebe, so habe ich zumindest mal definiert, ist Empathie und Wahrheit zusammen. Es braucht Empathie und Wahrheit. Liebe ist dieses Zusammenspiel aus diesen beiden Dingen. Wenn ich eine Person schätze, wenn ich ihr wirklich mit Liebe begegne, kann ich ihr auch sagen, was Wahrheit ist, was wichtig ist für sie. Das Interessante ist, Jesus hat den Liebe auch ähnlich geliebt. Jesus hat auch nicht einfach nur zu jedem gesagt, hier, alles ist gut. Das bekannteste Beispiel ist der reiche Jüngling. Der kam her und hat gesagt, Herr Jesus, ich wäre gerne mit dir unterwegs, würde dir gerne nachfolgen. Hat Jesus gesagt, jawohl, sehr gerne, freut mich, mach das. Verkauf davor alles, was du hast, gib all dein Geld ab und dann folge mir nach. Aber dafür war der Jüngling nicht bereit. Und Jesus wusste, solange der Jüngling nicht bereit ist, das abzugeben, kann er auch ihm nicht mit vollem Herzen nachfolgen. Deswegen war Jesus da auch manchmal hart und hat gesagt, hey, die Wahrheit sage ich dir trotzdem. Liebe heißt, ich begegne Menschen freundlich, ich schätze sie, ich sehe in ihnen das, was Jesus in ihnen sieht. Aber ich sage ihnen auch die Wahrheit. Ich sage ihnen auch Sachen, die man vielleicht nicht immer hören möchte, aber ich sage es ihnen, weil sie mir wichtig sind. Also ein Satz, der dabei hilft, wenn man Leuten sowas sagen möchte, ist, hey, ich sage dir das, weil du mir wichtig bist. Ich sage es dir, weil ich dich mag, weil du mir wichtig bist und ich nicht möchte, dass du deinen Körper zerstörst, indem du zu viel rauchst oder zu viel Alkohol trinkst. Ich sage dir, hey, du bist mir wichtig, deswegen denk mal drüber nach, bist du vielleicht zu viel in der Arbeit, zu wenig zu Hause bei deiner Familie unterwegs? Bist du vielleicht bei den falschen Leuten unterwegs? Du bist mir wichtig und deswegen wünsche ich mir für dich, dass du mit den richtigen Leuten unterwegs bist. Wir brauchen Empathie und Wahrheit für echte Nächstenliebe. Wenn unser Herz echte Nächstenliebe ausstreuen soll, dann brauchen wir beides zusammen. Wir gehen kaputt, wenn wir einfach nur zu anderen Menschen sagen, tja, du bist anders, okay, dann brauche ich dich nicht. Mach doch dein Zeug einfach selber. Davon geht christliche Einheit, geht christliche Gemeinschaft kaputt, wenn wir so miteinander umgehen. Wenn wir wirklich anfangen, in den anderen reinzusehen und zu sagen, hey, okay, was sieht Jesus in dir? Da ist doch auch was Gutes mit drin. Das ist echte Nächstenliebe. Ich will es dir zum Abschluss nochmal zusammenfassen, dieses Doppelgebot der Liebe, was es heißt, wofür unsere Herzen schlagen sollen, was am Ende aus dieser Herzreihe rauskommen soll. Dein Herz ist dazu gar, Gott zu lieben und deinen Mitmenschen zu lieben. Gott zu lieben, weil er dich zuerst geliebt hat, weil er dich niemals wegstoßen würde, weil er mit dir unterwegs sein möchte. Und deine Mitmenschen zu lieben, weil Gott auch die liebt und weil Gott dich berufen hat, auch da deine Mitmenschen zu lieben. Und ich möchte gern dafür noch beten, dass wir das annehmen können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns liebst und dass wir immer zu dir kommen können. dass du uns mit offenen Armen empfängst, dass wir bei dir ein Zuhause finden können. Und ich danke dir, dass wir dich auch lieben können, dass wir diese Liebe erwidern können, dass wir mit dir in Gemeinschaft sein können, zusammen unterwegs sein können. Ich danke dir, dass du unser Herz so gemacht hast, dass es sich nach dir sehnt, dass wir mit dir unterwegs sein wollen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch mit unseren Mitmenschen segnest, dass du uns auch da hilfst, gemeinsam unterwegs zu sein, in unseren Mitmenschen das zu sehen, was du siehst, und unsere Mitmenschen mit deinen Augen zu sehen. Jesus, ich bitte dich, rüste du uns immer wieder aus, dass wir in ihnen erkennen können, was du siehst, und dass wir sie lieben können, so wie du sie liebst. Amen.